Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im Rahmen unserer Predigtreihe zu den Prophezeiungen des Alten Testamentes, so wie sie in den ersten Kapiteln des Evangeliums nach Matthäus zu finden sind, begegnete uns in der ersten Schriftlesung eine weitere Aussage. Es ist eine Weissagung aus dem Propheten Micha. Bezeichnenderweise sind es die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die dieses Wort zitieren. Und sie geben damit eine Antwort auf die Frage, die ihnen der König Herodes gestellt hatte. Herodes selbst wurde von den Weisen aus dem Osten mit der Frage konfrontiert: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Der neugeborene König. Und die Antwort der hohen Priester und Schriftgelehrten lautet: Natürlich, in Bethlehem. Denn so steht es in den Propheten geschrieben. Lassen Sie uns heute diese Weissagung einmal aufschlagen und gemeinsam lesen. Micha Kapitel 4 ab Vers 9. Micha Kapitel 4 ab Vers 9. Und wir lesen bis Kapitel 5 Vers 5. Ich weise darauf hin, dass in manchen Übersetzungen sich das um einen Vers verschieben kann. Da sind die Einteilungen, die Kapiteleinteilungen etwas anders. Bitte berücksichtigen Sie das. Aber in der Schlachterübersetzung 2000 ist das Kapitel 4, Vers 9. Die Predigt wird heute gehen bis Micha Kapitel 5, Vers 1a. Und wir wollen dann, so Gott will, in 14 Tagen Fortsetzung machen. Aber wir lesen den ganzen Abschnitt ab Kapitel 4, Vers 9. Hier wird Jerusalem angesprochen. Was schreist du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass sich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel wandern. Dort sollst du gerettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde. Und nun haben sich viele Völker gegen dich versammelt, die sagen, sie sollen entweiht werden. Und unsere Augen sollen ihre Lust an Zion sehen. Sie erkennen aber nicht die Gedanken des Herrn. Und sie verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Mache dich auf und drisch, du Tochter Zion, denn ich mache dein Horn zu Eisen und deine Hufe zu Erz. Und du sollst große Völker zermalmen, und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen, und ihren Reichtum dem Beherrscher der ganzen Erde. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt, und mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, die gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. und er wird auftreten und sie walten in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und so wird er uns von dem Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich sage Ihnen vermutlich nichts Neues, wenn ich bemerke, dass wir in einer Zeit leben der moralischen Unordnung und auch des geistlichen Chaos. Vielfach ist die Gemeinde Gottes nicht mehr die Herde, die sich im Namen ihres Herrn versammelt, um auf sein Wort zu hören. Denken wir einmal in diesem Zusammenhang an das wunderschöne Wort von Mose, der einmal über das Volk Gottes sagte, wir lesen es in 5. Mose, Kapitel 33, Vers 3, sein Volk, Gottes Volk, lagert zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Worten. Heute haben wir vielfach zu beklagen, dass die Gemeinde Gottes sich nicht mehr zu den Füßen des guten Hirten lagert, um durch sein Wort geweidet zu werden, sondern sie strebt, ja darf ich es einmal sagen, sie ist geradezu geil nach anderen Dingen. Auch die Maßstäbe und die Kriterien für richtig und falsch, für Wahrheit und Lüge, sie fehlen vielfach. Ja, man fragt gar nicht mehr nach Wahrheit. Was noch interessiert, das ist Pragmatismus. Das ist die Frage, ob etwas funktioniert. Eben, man fragt nach dem Funktionszusammenhang. Nicht wahr? Da wird bei einem Bewerbungsgespräch eines Lehrers, der sich an einer christlichen Schule bewirbt, um angestellt zu werden, da wird er gefragt, sagen Sie, was wollen Sie den Schülern beibringen? Dass es Gott war, der die Welt geschaffen hat, oder lehren Sie den Urknall, die Evolutionstheorie? Die Antwort des Bewerbers, ach, es ist egal, ich kann beides, was wollen Sie denn gerne? Sehen Sie, genau diese Einstellung ist postmodern. Es geht nach dem Grundsatz, was hätten Sie denn gern? Und wegen so einer Frage, Schöpfung oder Darwinismus, mache ich mir doch nicht meine Karriere kaputt. Und so ähnlich ist es vielfach heute auch bei denen, die eigentlich Hirten sein sollten und auf den Kanzeln stehen. Sie fragen nicht mehr danach, was das Wort Gottes sagt, sondern ihre Fragestellung lautet, was könnte es wohl sein, dass die Leute gerne hören wollen? Es sind Hirten, die nicht als Diener Gottes nach seinem Wort fragen, sondern die sich von der Fragestellung bestimmen lassen, was könnte den Zuhörern gefallen? Was kommt an? Oder so wie es Martin Luther einmal übersetzt, im 2. Timotheusbrief, man fragt danach, was den Leuten in den Ohren kitzelt. Und solche Leute, sie sind keine Hirten. Sie nehmen ihr Amt in der Gemeinde nicht ernst, sondern sie betrachten sich allenfalls noch als Angestellte. Oder so, wie Jesus es einmal sagt, als Mietlinge. Diese Leute haben dann erschreckend wenig Probleme damit, Grenzräume einzureißen. Sie reden krummes gerade und gerades wird krumm geredet, wenn es ins Kalkül passt. Und zwischen der Gemeinde Gottes und der Welt werden keine Grenzen mehr gezogen. Das Zauberwort lautet, man müsse entgrenzen. Man bedient die Gemeinde, wie man im Supermarkt Kundschaft bedient. Wie hätten Sie es denn gerne? Darf es etwas mehr sein oder auch etwas weniger? Der Kunde ist König. Und es ist dann noch ein Wunder, wenn das Evangelium, die Heilsbotschaft Gottes, zu einem Evangelium wird, wobei die zweite selbe Silbe F-U-N geschrieben wird, zu Deutsch also Spaß. Geht es noch perverser? Es vollzieht sich heute im Raum der Gemeinde das Gleiche, was wir schon seit ungefähr 100 Jahren in der Malerei beobachten. Nicht wahr? Früher konnte man sich ein Bild anschauen und vermochte dann zu sagen, was darauf zu sehen war. Aber vor rund, sagen wir, 150 Jahren begann der Impressionismus. Man hatte nur noch einzelne Eindrücke und heute ist endlich Konfusion und Verwirrung das Ende des Liedes. Das ist die Religion in Deutschland. Wie völlig anders ist die Offenbarung Gottes, ist das, was die Heilige Schrift sagt. Was sie sagt, das ist klar, das ist deutlich. Nicht wahr, das sehen wir auch hier. Da gibt es hohe Priester und Schriftgelehrten. Sie wollen wahrlich nichts von Jesus wissen. Vielleicht einen politischen Befreier des Volkes, einen Beglücker ihrer nationalistischen Gefühle, einen solchen Erlöser, ja, den hätte man gerne. Aber immerhin, diese Leute, sie kennen ihre Bibel. Und sie können von daher auf die Frage, wo denn Christus, der Gesalbte Gottes, der Messias, geboren werden soll, ganz spontan antworten. Natürlich, in Bethlehem. Denn so steht es geschrieben. Sie nahmen das ernst, was da geschrieben steht. Und dass diese Überzeugung, dass der Messias in Bethlehem geboren wird, dass diese Überzeugung sehr weit damals im Volk Gottes verbreitet war. Das erfahren wir daraus, dass die Aussage, der Christus werde aus Bethlehem kommen, sogar einmal gegen unseren Herrn selbst angeführt wird. Nicht wahr, das lesen wir in Johannes Kapitel 7. In Johannes 7, da wird uns von einem Streit berichtet, den die Juden am großen, bezeichnenderweise Versöhnungstag hatten. Und es ging, wie konnte es zu jener Zeit anders sein, um Jesus. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Und da lesen wir, ich lese einmal ab Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib, also aus dem Leib des Christus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn, also an Christus, glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und jetzt die Reaktion der Volksmenge. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie dieses Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere aber sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem? wo David herstammte? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Etliche wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Ich war offensichtlich, nahmen hier diese Juden. Das waren keineswegs Gläubige, glaubende Juden, aber sie nahmen hier eine Spannung wahr zwischen dem, was sie über diesen Jesus wussten, nämlich dass er aus Galiläa kommt, und dem Wort Gottes, in dem doch drin steht. Er kommt aus Bethlehem. Nun, wir wissen heute, wie sich das verhielt zwischen dem Geburtsort unseres Herrn und dem Ort, in dem Jesus aufgewachsen ist, dann tatsächlich in Galiläa, in Nazareth. Aber ist es nicht aufschlussreich? Diese Leute, sie lasen ihre Bibel und sie verstanden, was dort geschrieben war. Und sie nahmen es ernst. Für sie waren nicht Worte einfach Schall und Rauch. Postmodern, im neuzeitlichen Sinn, waren diese Leute, diese ungläubigen Leute, nicht. Wir haben es hier also mit einer Prophetie zu tun, die selbst diejenigen, die sich dann später als Feinde des Evangeliums entlarven, dass selbst die diese Prophetie begreifen. Wer war der Prophet? Micha. Nun, der Prophet Micha lebte in derselben Zeit, in der auch der Prophet Jesaja lebte, von dem wir vorher gehört hatten, als wir über Jesaja Kapitel 7 hörten. Wir lesen in Micha Kapitel 1, Vers 1, dies ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Morashiten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Das heißt, ich sage es noch einmal, Micha trat in derselben Zeit auf wie Jesaja, und zwar ebenfalls auch im Südreich. Es war die Zeit, wir hatten das gehört, als das Nordreich zusammen mit Syrien gegen das Südreich Krieg führte. Es waren Scharmützel, keiner siegte richtig, dafür war keiner richtig mächtig. Aber wenig später wird dann die Großmacht Assyrien kommen. Sie wird sich in diese kriegerischen Auseinandersetzungen einschalten, das Nordreich überrennen, deportieren und dann auch in das Südreich einfallen. Ich glaube, viele erinnern sich vielleicht an den Bericht, der assyrische König Sanherib bzw. sein Offizier, der Rab Sake, marschiert auf Jerusalem, er belagert es, und nur dank des Eingreifens seines Engels, der eine gewaltige Niederlage unter den Assyrern vor den Toren Jerusalems anrichtet, wird das Südreich noch einmal verschont und die Assyrer, sie mussten abziehen. 2. Könige 18 lesen wir das. Und in dieser Zeit lebte Micha und eben auch in den Jahrzehnten vorher. Das Unheil stand kurz bevor, aber es war noch nicht eingetroffen. Und in diesen Jahren unmittelbar vor dem Gericht Gottes, kurz vor der Invasion der Assyrer, erlebt das Volk Gottes, das Volk Israels, noch einmal eine ökonomische, eine wirtschaftliche Blütezeit. Es ging vielen Menschen ganz gut. Aber dieser Reichtum erbrachte auch soziale Missstände an den Tag. Habsucht, Konkurrenzdenken, wie das so üblich ist, blühen gerade dann auf, wenn es einer Gesellschaft eigentlich recht gut geht. Dies führte jedenfalls dazu, dass die Schere zwischen den Reichen und den Armen immer weiter auseinanderging. Und im Auftrag Gottes erhebt der Prophet Micha gegen diese Missstände seine Stimme. Er prangert sie an. Und falls sie nicht umkehren, dann wird es Gericht Gottes, dann wird das Gericht Gottes kommen. Erst wird es Samaria gerichtet, also das Nordreich, und dann auch Jerusalem, also das Südreich. Ich darf dazu nur einmal einen Vers lesen aus Micha Kapitel 1, Vers 5, dass wir mal einen Eindruck bekommen. Dort heißt es, das alles wird geschehen wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria, also die Hauptstadt? Und welche sind die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Also hier werden die beiden Hauptstädte angesprochen. Mit anderen Worten, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Die moralische Verdorbenheit, der geistliche Zerfall des Volkes, er macht sich zuerst in den jeweiligen Metropolen breit. Und das Gericht, so sagt Micha, wird kommen, wenn ihr nicht umkehrt. Gericht. Aber das ist nicht alles, was Micha zu verkünden hat. Sondern genau wie der Prophet Jesaja darf er darüber hinaus auch verkündigen, der Herr wird seinem Volk einmal einen Herrscher geben, der tatsächlich ein Hirte ist, ein wirklicher, ein guter Hirte, der sein Volk wirklich weiden wird. Es gibt also gewissermaßen in der Prophetie Michas zwei Linien. Einerseits die Botschaft des Strafgerichts, Untergang für das sündige Volk, das sich nicht bekehren will. Andererseits aber eine Botschaft der Rettung, des Heils, und zwar für den Überrest. Der Retter, der Helfer, der Hirte, er wird kommen. Einen ersten Hinweis auf diesen Retter finden wir im Prophet Micha bereits in Kapitel 2, in den Versen 12 und 13. Ich lese mal diese beiden Verse. Hier sagt der Herr, ich will dich, Jakob, sammeln. Und zwar ganz sammeln. Ich will den Rest, den Überrest Israels vollständig zusammenbringen. Ich will sie vereinigen wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Und nun, der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze sein. Hier ist also die Rede von einem Durchbrecher, von einem König und von dem Herrn. Das steht in der hebräischen Bibel das Wort Yahweh, also der alttestamentliche Name für den Gott Israels, Yahweh. Dieser Durchbrecher ist also Gott selbst und ein König. Nun erinnert uns diese Aussage nicht an eine andere Aussage aus dem Neuen Testament, nämlich des Apostels Petrus, der über Jesus Christus einmal verkündigte, wir lesen es in Apostelgeschichte 5, Vers 31, diesen Jesus Christus, so sagt er dort, den Ungläubigen, hat Gott zum Führer oder zum Durchbrecher, zum Fürsten und zum Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Aber noch einmal, dies ist erst die erste Stelle. Wesentlich ausführlicher spricht der Prophet Micha über diesen Messias hier in unserem Abschnitt, in Kapitel 5. Werfen wir aber zunächst einen kurzen Blick auf die Verse vorher, ab Kapitel 4, Vers 9, um den Zusammenhang in den Blick zu bekommen. Und im Rahmen dieser Weissagung auf denjenigen, der aus Bethlehem kommen wird, spricht Micha zunächst einmal ganz zweifellos über die Assyrer. Ganz ausdrücklich wird uns das gesagt in Micha Kapitel 5, Vers 4. Dort heißt es, wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt. Aber schauen wir einmal genau auf den Zusammenhang. Da lesen wir eben nicht nur von den Assyrern, sondern wir lesen bereits über Babylon. Nicht? Erinnern wir uns daran, das Nordreich wurde in die assyrische Gefangenschaft geführt und dann das Südreich erst 150 Jahre danach in die babylonische Gefangenschaft und bereits die wird ebenfalls hier geweissagt. Nicht? Vers 10, Kapitel 4, Vers 10. Winde dich, brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende, denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel, nach Babylon wandern. Wie gesagt, das geschah erst 150 Jahre später. Aber damit nicht genug, schauen wir uns noch einmal genau Vers 11, Kapitel 4, Vers 11 an. Da heißt es, ich lese diesen Vers noch einmal. Und nun haben sich viele Völker gegen dich versammelt, die sagen, sie sollen entweiht werden und unsere Augen sollen ihre Lust an Zion sehen. Also ganz offensichtlich sieht Micha hier die Invasionen der Assyrer, der Babylonier und dann auch noch vieler anderer Völker. Denken wir etwa an die Seleukiden oder an die Ptolemäer und dann auch an die Römer, natürlich auch vorher an Alexander den Großen. Dieses alles sieht hier der Prophet im Sinn einer prophetischen Perspektive zusammen. Es geht ineinander über. Aber während dieser furchtbaren Gerichtsbotschaft, die, so wissen wir heute, sich über Jahrhunderte hinzog, ertönt immer auch die Botschaft der Rettung. So bereits in Kapitel 4, Vers 10. Dort, sagt Micha, dort in Babylon sollst du einst gerettet werden. Und dann noch einmal Vers 12. Sie erkennen aber nicht die Gedanken des Herrn und sie verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er Gott, sie, also die Heidenvölker, zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Große Völker werde ich zermalmen. Oder man kann auch übersetzen zerbrechen. Nicht denken wir hier an die Vision von Daniel, von dem Standbild oder an der Stein ohne Hände, auf die Füße rollt und damit alle Reiche zermalmt. Hier ist Ähnliches ausgesagt. Sehen Sie, nun stellt sich jetzt eine Frage. Wie sollen eigentlich diese beiden Linien, die Linie des Gerichts und die Linie der Gnade und des Heils, auf eine Reihe zu bringen sein? Wie können die zusammengehen? Und darauf gibt zunächst eine Antwort, Kapitel 4, Vers 14, den manche Übersetzungen schon als Kapitel 5, Vers 1 lesen. Aber ich lese nach der Schlachterübersetzung, Kapitel 4, Vers 14. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie den Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Das ist also zunächst einmal ein Aufruf an das Volk Gottes, die Reihen zu schließen, und zwar gegen diejenigen, die Jerusalem bald belagern werden. Und die Macht dieser Unterdrücker, so sagt Micha gleich, die ist so groß, dass das Volk Gottes bis hinein in seine Spitze, bis hinein zum Richter unterdrückt wird. Der König, er wird hier als ein Richter gezeichnet und Es wird gesagt, ihm wird ins Gesicht geschlagen. Die Demütigung par excellence. Nicht stellen wir uns vor, heute würde ein Regierungschef mit faulen Eiern beworfen werden oder er erhält eine Ohrfeige. Was für eine Demütigung. Aber hier ist es noch schlimmer, mit einem Stab, mit einem Stock wird ihm ins Gesicht gleichsam geprügelt. Demütigung bis zum geht nicht mehr. Möglicherweise müssen wir dieses mit dem Stab ins Gesicht schlagen auch gar nicht wörtlich auffassen. Es geht hier einfach um Erniedrigung. Es geht darum, dass die Eroberer eines zum Ausdruck bringen, nämlich wer hier der Herr ist, wer hier etwas zu sagen ist. Ich darf dazu einmal lesen aus dem 2. Königebuch, Kapitel 18, ein Teil aus der Rede des Rabsake, als er vor den Toren Jerusalems steht. 2. Könige, Kapitel 18, Abvers 19. Die Assyrer, die lagern vor Jerusalem. Und dann heißt es, und der Rabschaka, also dieser oberste Offizier, der General gewissermaßen der Assyrer, sprach zu ihnen: Sagt doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust, wenn du sagst, es ist Rat und Macht zum Krieg vorhanden, so ist das leeres Geschwätz. Auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Nun siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jeden, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Wenn ihr mir aber sagen wolltet, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, indem er zu Juda und zu Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar hier in Jerusalem sollt ihr anbeten? Hier bringt dieser Rabschake einiges durcheinander, aber lassen wir das mal. Lass dich doch jetzt einmal ein, jetzt kommt der Spott mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Wie wolltest du auch nur einem der geringsten Statthalter von den Knechten meines Herrn widerstehen? Doch du vertraust ja auf Ägypten wegen deren Streitwagen und Reitern. Nun aber bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verderben? Der Herr selbst hat zu mir gesprochen, ziehe hinauf gegen dieses Land und verderbe es. Merken wir, wie hier mit der Vorsehung Gottes gespielt wird und es manipuliert wird. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias und Schebna und Joach zu dem Rabschake, rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, also die Sprache der Assyrer, denn wir verstehen es, und rede nicht Judäisch, also Hebräisch, mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Der Rabschake aber antwortete ihnen, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, damit ich diese Worte rede, oder nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harn zu trinken. Und so geht es weiter, diese Spottrede über das Volk Gottes, diese Demütigung, die das Volk Gottes und namentlich auch der König Hiskia ertragen muss von den Assyrern. Faustschläge, Stockschläge mitten in das Angesicht des Volkes Gottes. Aber eben, halten wir es noch einmal fest, die Assyrer, das war nur der Anfang. Danach kommen die Babylonier, danach kommen die Perser, Dann kommt Alexander der Große. Dann kamen die Ptolemäer aus Ägypten und die Seleukiden aus Syrien. Und schlussendlich dann die Römer. Alles Unterdrückung, alles bedeutete Versklavung. Mit anderen Worten, dieses Mann hier in Kapitel 4, Vers 14, Mann hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt, sollten wir nicht nur auf die Assyrer einschränken. Micha schaut hier, so wird aus dem Kontext deutlich, wesentlich mehr. Er blickt hier weit über die Assyrer, über die Bedrohung, die unmittelbar bevorsteht, hinaus. Aber bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Begriff des Stabes, von dem hier in Kapitel 4, Vers 14 die Rede ist. Nun einmal heißt es nämlich von dem wahren König aus dem Stamm Davids, von dem wir auch hier dann gleich weiterlesen, im Propheten Jesaja, er, der Reis, der Spross aus dem Stumpf Isais, er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, er wird nicht nach dem Augenschein richten, also dieser König wird hier auch als ein Richter dargestellt, er wird nicht nach dem Hörensagen recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Und dann heißt es, und er wird mit dem Stab, oder in manchen Übersetzungen steht auch Rute, seines Mundes schlagen. Also auch hier in Jesaja 11 ist von einem Richter die Rede und eben auch in dem übertragenen Sinn von einem Stab, wo eben der Richter die Völker mit der Rute, mit dem Stab seines Mundes weiden wird. Aber hier in Kapitel 4, Vers 14, da profitiert Micha von einem Richter, den man mit einem Stock ins Gesicht schlägt. Der Kontrast, nicht wahr, er ist gewaltig. Gegenüber dem gedemütigten König, gegenüber dem König, den man mit einem Stock ins Gesicht schlägt, der also keine Macht hat, Recht zu sprechen, wird uns nun im Folgenden, in Kapitel 5, Vers 1, von jemandem berichtet, der sein Volk errettet, der es erlöst, der als wahrer, als wirklicher Richter auftritt und die ganze Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen wird. Und dieser, so lesen wir in Micha 5, Vers 1, dieser kommt aus Bethlehem. Das heißt, er kommt aus dem gleichen Ort, so sagt Micha, aus dem einst der Hirtenjunge David kam. Und dass genau an dieses Bethlehem gedacht ist, wird daran deutlich, dass hier ausdrücklich steht, Bethlehem Ephrata. Es gab nämlich damals in Israel noch andere Bethlehems. Aber durch den Zusatz Ephrata ist eindeutig festgestellt, welches Bethlehem gemeint ist. Es ist das Bethlehem gemeint, das eben damals in diesem Landstrich war, das zu dem Landstrich gehörte, das Ephrata hieß. Das wird deutlich, wir wollen diese Stelle jetzt nicht lesen, aber wer es mitschreiben will, aus 1. Chroniker Kapitel 2, die Verse 50 bis 51, da wird dieser Zusammenhang zwischen Bethlehem und Ephrata uns berichtet. Bethlehem, das heißt zu Deutsch Brothausen. Und da denkt man an Fruchtbarkeit. Brothausen, fruchtbar, war aber diese Stadt über Jahrhunderte keineswegs. Nicht wahr? Gerade im Zusammenhang mit diesem Ort lesen wir von Gottlosigkeit. Lesen wir in der Heiligen Schrift von homosexuellen Perversionen bis zum geht nicht mehr. Lesen Sie mal Richter Kapitel 19. Und vielleicht sollten wir bei diesem Namen Bethlehem auch einmal das hören, was die ersten Hörer hier von Micha damit verbanden vermutlich. Nicht wahr? Gerade hatten sie knüppeldick vernommen. Belagerung, Eroberung, Unterdrückung, Versklavung und dann auch Deportation. Was bedeutet das anderes als Hunger? Als eben Unfruchtbarkeit, als Not, als Entbehrung, eben kein Brot, kein Brothausen. Aber dieses Bethlehem wird nun hier gesagt, du bist zwar gering, die Schlachterübersetzung übersetzt hier unter den Hauptorten von Juda. Ja, so kann man übersetzen. Aber wenn man ganz wörtlich übersetzt, dann steht hier eigentlich zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Was ist hier gemeint mit Tausenden von Juda? Nun, der Gedanke ist hier, Bethlehem, du bist ein so kleines Kaff, dass du etwa im Kriegsfall noch nicht einmal eine militärische Einheit, eine Tausendschaft oder eine Hundertschaft stellen kannst. So bedeutungslos, so gering bist du. Und aus solch einem Ort soll einmal der Erretter, der Erlöser kommen, soll der Hirte kommen. Ich war während Jesaja eine Jungfrauengeburt weissagt, so weissagt Micha, ich darf es einmal sagen, eine Dorfgeburt. Die Geburt des Messias im Hintersten, im letzten Kaff. Aber genau so handelt Gott immer. Das ist, wenn man so will, das Prinzip seines Handelns. Denn lassen Sie uns einmal diese Weissagung vergleichen mit der Art und Weise, wie dieses Wort im Matthäus-Evangelium zitiert wird. Ich lese einmal Matthäus 2, Vers 6. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist. Dort wird die Stelle folgendermaßen zitiert. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Ist das nicht das genaue Gegenteil von dem, was Micha gesagt hat? Du bist die geringste? Während Micha gesagt hat, du bist so gering unter den Hauptorten von Juda, dass nichts Bedeutendes aus dir kommen kann, eigentlich nicht, heißt es hier in Matthäus 2, du bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Aber sehen Sie, das genau ist die Weise, wie Gott oft handelt. Aus dem, was etwas ist, macht er nichts. Und aus dem, was vor der Welt nichts ist, was absolut bedeutungslos ist, da macht er etwas. Hier, an Bethlehem, erkennen wir damit etwas von dem, was der Apostel Paulus einmal an die Gemeinde in Korinth schreibt. Nicht, da schreibt er an die Christen in der Hafenstadt Folgendes. Ich lese mal 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Guckt euch doch mal an, sagt Paulus. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Da sind nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und dann wird uns gesagt, wozu das gut ist. Nämlich, damit sich vor ihm, vor Gott, kein Fleisch rühme. Nicht wahr? Darum geht es. Das Kleine, das Geringe, das verachtete Bethlehem, aus ihm wird der Erretter kommen. Nicht aus Jerusalem. Das war naheliegend, sogar für die Weisen aus dem Osten. Nein, nein, sie mussten nach Bethlehem verwiesen werden. Heute erinnern sich Millionen von Menschen daran, was in diesem Kaff geschehen ist. eben. Weil Gott diesen mit geringsten Ort erwählt hat, um daraus seinen Retter, seinen Heiland, seinen Helfer kommen zu lassen. Was heißt das für uns? Nun, wenn Gott uns erwählt, dann deswegen, weil auch wir zu den Unedlen, zu den Verachteten gehören, eben zu dem, was nichts ist. Damit eins deutlich wird, dass das, was wir aus Gott sind. Und damit sich um der Wahrheit Gottes willen kein Fleisch vor ihm rühmen kann. Und darum gebührt diesem Herrn Ehre und ihm allein. Amen.